ARD.
Mallorca ist wie Sizilien, nur ohne Blut. 120 Millionen, vielleicht mehr werden sie dieses Jahr hier machen. Einfach nur mit diesem kleinen Grundstück. Aber ich glaube, Geld entmenschlicht auch. Also sie überzogen sich mit Anzeigen, keiner wurde des Lebens mehr froh.
Hat einfach immer alle irgendwie fertig gemacht und dann war er halt der König.
Habt ihr immer nach den Regeln gespielt? Also,
also wenn du so hören willst, nein.
Seine Zelle ist klein. Eigentlich nicht sehr viel mehr als eine Toilette mit Bett. Seit Monaten sitzt Tolo jetzt schon in dieser Zelle. In Untersuchungshaft. Und es könnte gut sein, dass Tolo auch noch sehr lange Zeit in einer Zelle bleiben wird. Weil er schon über 70 Jahre alt ist, vielleicht sogar für immer. In der Untersuchungshaft kann Tolo zunächst nicht so viel machen. Nachdenken und Fernsehen. Oder Fernsehen und Nachdenken. Über seine Anfänge als Balljunge vielleicht. Über den Wettstreit um den Ballermann und seinen Konkurrenten Miguel Pascual. Über Megapark und Bierkönig. Fernsehen und Nachdenken. Und dreimal am Tag im Hof ein paar Runden drehen. Draußen, in Freiheit, da ist Tolo einer, wenn nicht sogar der Herrscher der Insel. Er hat so viel Geld, dass er zeitweise sogar eine eigene Fluggesellschaft mit 4 großen Passagiermaschinen besessen hat. BCM Airlines. B für Bartolomeo, C für Kursak, M für seinen zweiten Nachnamen Mas. Er hat Sportwägen, wird neben dem spanischen König fotografiert. Und für all das will Tolo Kursak sicher fit bleiben. So wie ich hineingegangen bin, so wollte ich auch wieder rauskommen, wird er später in einem Interview sagen. Und an dieses Herauskommen glaubt Tolo Kursak ganz fest. Denn er behauptet wieder und wieder, dass er unschuldig ist. Aber diese Geschichte, die hat auch noch eine andere Seite. Der Staatsanwalt Subiran, der ist durchaus davon überzeugt, dass Tolo Kursak schuldig ist. 278 Seiten mit Vorwürfen haben Staatsanwalt und Ermittler gegen Tolo Kursak gesammelt. Dokumente, Unterlagen. Kronzeugen. Genug für einen Richter, der Korruption auf den Balearen ebenfalls den Kampf angesagt hat. Staatsanwalt Subiran und Richter Penalva. Sie sehen in Tolo Kursak einen Verbrecher und in den Partymeilen Mallorcas, da sehen sie einen Sumpf, der trockengelegt werden muss. Ihren größten Fall nennen die Zeitungen europaweit den Fall Kursak. Fernsehen und Nachdenken. Nachdenken und Fernsehen. Es würde jetzt nicht verwundern, wenn Tolo Kursak in dem Moment wütend wäre auf die Ermittler der Antikorruptionseinheit, den Richter Penalva oder den Staatsanwalt Subiran. Wenn Tolo doch nur frei wäre, dann könnte er vielleicht handeln. Dann könnte er vielleicht was tun. Wenn er doch nur wieder frei wäre. Das Monument von Tolo Kursak, der Megapark, mitsamt dem ganzen Firmenimperium, beginnt zu wanken. Denn auch wenn zwischen den beiden Königen der Nacht inzwischen Frieden herrscht, Ruhe kehrt nicht ein am Ballermann. Auf Mallorca bahnt sich ein historischer Prozess an. Einer, wie es ihn in ganz Spanien seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Ballermann-Pate im Knast. Das ist schon eine gute Geschichte. Aber daraus wird eine noch bessere Geschichte.
Er drehte den Spieß um.
Versprochen.
Arrieros somos, en la carretera nos encontramos. Das heißt, frei übersetzt, man sieht sich im Leben zweimal.
Mein Name ist Jakob Baumer und du hörst Based on a True Story. Jetzt im Finale der Geschichte von den Königen der Nacht, der Fall Kursak.
Because we are
Mallorca.
Jeden Abend Robbe voll.
Jeder wollte mehr vom Kuchen und mehr vom Kuchen.
Die erste große Diskothek auf Mallorca, wenn nicht gar nicht war.
Mallorca.
Am ersten Abend Drogenkontrolle, am zweiten Abend irgendwie eine Rauchbombe.
Eigentlich ist ja Raja Dalimonte unser Mann, wenn es um Geschichten über Tolu Kurzak geht. Seit den frühen 80ern hat Raja mit Tolu zusammen den Ballermann geformt und Diskotheken wie das Rio Palace oder eben den Megapark groß gemacht. Aber als Tolu Kurzak 2017 verhaftet wird, da sind die beiden keine Partner mehr. Um es genau zu nehmen, zu dem Zeitpunkt sind sie nicht mal mehr Freunde. Raja sagt, es hat da irgendeinen völlig unnötigen Streit wegen eines Spitznamens gegeben, den Tolu wohl nicht so lustig fand. Tolu ignoriert Raja daraufhin und redet nicht mehr mit ihm und, ach, keine Ahnung, es scheint sehr dramatisch gewesen zu sein.
Und wenn man das zu mir sagt, dann habe ich auch entsprechend reagiert und bis dato kein Wort mehr mit dem Mann gesprochen.
Sogar gute Freunde kann also doch was trennen.
Und wie hast du dann von der Verhaftung erfahren? Auch aus der Zeitung, oder?
Also mein Telefon stand nicht still, als er verhaftet wurde, sind mit ihm verhaftet worden. Auch Jaime Yadó und Arturo und Tony Vergas, Tolos Bert, alle, nur ich nicht. Aha, komm eben.
Ja.
Während Raja während unseres Interviews ganz dringend telefonieren muss, machen wir schon mal ohne ihn weiter, würde ich sagen. Es ist 9 Uhr morgens am 28. Februar 2017 und Tolu Kurzak ist gerade mit anderen Angestellten im Megapark. Da ist auf einmal ein Surren zu hören. Und wenn man dann nach oben sieht, dann ist sofort klar, woher dieses Surren kommt. Da oben am Himmel, da sind Helikopter. Und während es von oben surrt, da zieht sich unten die Schlinge zu. Der riesige Megapark wird von bewaffneten Polizisten umstellt. 4 von ihnen gehen auf Tolu Kurzak zu. Ist das Bartolomé Kurzak? Fragen sie. Er ist verhaftet. Auch an anderen Orten auf Mallorca klopfen jetzt Polizisten an Türen und suchen nach Verdächtigen. Etliche werden verhaftet. Mitarbeiter von Tolu Kurzak, Verwandte und die unglaubliche Anzahl von 60 Polizisten. Hinter dem Haftbefehl stecken der Untersuchungsrichter Manuel Penalva und der Staatsanwalt Miguel Ángel Subirán. Die beiden wollen offenbar auf der Insel aufräumen, sagen der Korruption und Geldwäsche den Kampf an. Und dabei wollen, naja, Raja hat fertig telefoniert.
Also, alle waren drin und mein Telefon stand nicht drin. Hey, nein, ich bin nicht drin. Das kam dadurch eben, weil, wenn man eben diese guten Kontakte hat, da ist er, Michel Richter.
Ganz, ganz toll. Naja, gegen Tolu Kurzak wird jetzt also Anklage erhoben. Und weil diese Anklageschrift irgendwie an die Medien gelangt ist, berichtet schon bald ganz Spanien und ganz Ballermann Deutschland. Knast für Ballermann-Paten, schreibt die Bild-Zeitung. Polizei durchsucht Megapark, Besitzer festgenommen, schreibt das Mallorca-Magazin. Mafia-Strukturen in Mallorcas Nachtleben, schreibt die Frankfurter Rundschau. Geschäftsleute, Politiker, Beamte, insgesamt über 100 Verhaftungen und Anklagen. Alle abgesegnet von Richter Penalva und Staatsanwalt Subirán. Einer aber, der bleibt in Freiheit. Und ist jetzt gerade fertig mit seinem zweiten Telefonat innerhalb von 10 Minuten, obwohl er eigentlich gerade ein Interview führt.
Ich wollte euch sagen, dass ich denn da den Anruf bekommen habe. Und es war der, der mir damals guter alter Freund geworden ist, der mich immer vor allem bewahrt hatte. Und dann sagte er, hör zu, steig aus dieser Firma aus, so schnell wie du kannst. Die sind hinter ihm her.
Wer Raja vor dem ganzen Prozess gewarnt hat, das wird er uns nicht mehr so genau erzählen. Auch weil...
Hey Scotty, mir geht es blendend, aber du erwischst mich gerade in einem Meeting. Aber kein Problem, erzähl.
Genau, kein Problem. Raja ist ja jetzt sowieso nicht mehr der beste Erzähler für diese Geschichte. Ganz einfach, weil er kein Teil mehr von ihr ist. Jemand anderes allerdings kann uns sehr viel über den Fall Cursac erzählen.
Ah, tu nombre completo?
Yo soy Kiko Mestre.
Dieser jemand, der heißt Kiko Mestre.
Soy periodista y soy redactor del Diario de Mallorca.
Weil der Host dieses Podcasts, ich, keinerlei Spanischkenntnisse besitzt, ist aber auch noch Gina hier.
Ich bin Kiko Mestre, ich bin Journalist und ich bin Redakteur beim Diario de Mallorca.
Unsere Übersetzerin.
35 años.
Seit 35 Jahren.
2017 berichtet Kiko Mestre als Gerichtsreporter also ganz automatisch über die Verhaftung des Mallorca-Moguls Tolu Cursac.
Er hat sich um den Prozess gekümmert, aber es ging halt um einen Korruptionsfall. Und zwar bei der Polizei hier, bei der sogenannten Policía Local.
In der letzten Folge gab es ja die hoffentlich überaus beliebte Rubrik Alle gegen alle am Ballermann. Und diese Geschichten, die ich da erzählt habe, über die Wirte, die sich gegenseitig fertig machen, die klangen da ja noch irgendwie halbwegs lustig. Aber dahinter steckt eben noch viel mehr.
In einer Woche kam es bis zu 3 Polizeikontrollen. Und die Polizei kam da bewaffnet an. Und das hat halt dazu geführt, dass die Lokalgäste, die Stammgäste, dann natürlich Angst hatten oder sich unwohl gefühlt hatten. Und das war dann geschäftsschädigend.
Einige der Wirte haben offenbar nach vielen Jahren von ständigen Kontrollen die Schnauze voll.
Die haben Anzeige erstattet. Die haben also gesagt, die Polizei, die macht bei uns Polizeistreife, aber in den Gaststätten, die Cursac gehörten, kam es nicht zu solchen Polizeikontrollen.
Und das ist im Prinzip das Fundament, auf dem die Anklage gegen den Clubchef Tolu Cursac basiert. Cursac soll über Jahrzehnte Polizisten bestochen haben. Cursac soll ihnen Jobs als Securities gegeben haben, für Polizisten Partys mit kostenlosen Alkohol und Prostituierten geschmissen haben. Wie ein Netzwerk hat Cursac das alles kontrolliert, sagt die Anklage. Und dadurch wusste er wohl auch immer Bescheid, wenn es ihn mal treffen sollte.
Dann wurde natürlich da aufgeräumt und dafür gesorgt, dass alles okay und in Ordnung ist.
Kiko recherchiert und berichtet immer mehr über den Fall. Und mit jedem seiner Artikel, so kommt es mir zumindest vor, reißt dieses schwarze Loch Fall Cursac immer weiter auf. In den Artikeln ist jetzt von Drogen die Rede, von Totschlag, von Einschüchterungen, von ruinierten Existenzen, von fehlenden Baugenehmigungen, von Bestechungen bis in hohe Ämter hinein. Sogar aus dem Gefängnis heraus soll der Schatten des Bosses noch immer über der Insel liegen.
Ein Klima der Angst wurde aufgebaut bei diesem ganzen Prozess, ja,
para no declarar.
Damit auch kein Zeuge eventuell aussagt.
Und auszusagen gäbe es viel, wenn man der Anklage glaubt. 60 Millionen Euro Steuerhinterziehung, Zusammenarbeit mit den Hells Angels, Sexualdelikte und, also, wenn die Vorwürfe alle stimmen sollten und wenn das Gericht das alles bestätigen sollte, dann wäre quasi das ganze Fundament des Ballermanns ein kriminelles.
Es sollte darauf hinauslaufen, dass er die gesamte Vorherrschaft über, sagen wir mal, dieses Ausgehgebiet erhält.
Gegen all das kämpfen der Richter Penalva und der Staatsanwalt Subiran. Nach Jahrzehnten der Dunkelheit scheinen endlich 2 Ritter mit goldschimmernder Rüstung auf Mallorca einzureiten und das Böse in seine Schranken zu verweisen. Die beiden stoßen etliche Prozesse an. Sogar Miguel Pascual, unser zweiter König der Nacht, wird kurzzeitig verhaftet. Fast mit den gleichen Anklagepunkten, nur alles irgendwie eine Nummer kleiner als im Fall Cursac. Aber so sehr sie sich auch dagegen wehren, eins können Richter und Staatsanwalt nicht verhindern. Dass Tolu Cursac nach 1,5 Jahren Untersuchungshaft auf Kaution freikommt. Ich bin unschuldig, sagt er nach seiner Entlassung. So sinngemäß zusammengefasst. Aber er sagt noch etwas. Die wahren Verbrecher sind Richter Penalva und Staatsanwalt Subiran. Es klingt jetzt vielleicht nicht total ungewöhnlich, dass ein Angeklagter das sagt. Aber im Fall Cursac folgt nach diesen Worten einer der größten Justizskandale, die Spanien jemals erlebt hat. Oder um es noch ein bisschen dramatischer zu formulieren, es bricht schon bald die Hölle los. Es ist der 11. Dezember 2018. Tolo Kurzak ist jetzt ein gutes halbes Jahr auf Kaution aus dem Gefängnis raus. Zwei Ermittler marschieren zügig auf das Gerichtsgebäude von Palma zu. Sie haben ein klares Ziel, einen klaren Auftrag. Sie sollen ein Handy und einen Laptop beschlagnahmen. Es geht um den Fall Kurzak. Und dann entdecken die Ermittler ihre Zielperson. Und diese Zielperson, die ist mehr als überrascht.
Porque de pronto nos convertimos en noticia nacional, los protagonistas.
Auf einmal waren wir die Hauptdarsteller in dem Ganzen. Und zwar spanienweit.
Die Zielperson der beiden Ermittler ist der Journalist Kiko Mestre.
Das ist das erste Mal europaweit, dass hier das Handy eines Journalisten beschlagnahmt worden ist.
Ich habe ja versprochen, dass dieser Prozess völlig anders ausgeht, als du es wahrscheinlich erwartest.
La solución no es suficiente ni para mí ni para un montón de gente.
Das ist Tolo Kurzak höchstpersönlich im wahrscheinlich einzigen richtigen Interview, das er je gegeben hat. Tolo Kurzak spricht hier mit der mallorquinischen Tageszeitung Ultima Hora. Das bedeutet übersetzt sowas wie Eilmeldung. Und was Tolo Kurzak hier sagt, das bedeutet sinngemäß zusammengefasst, was die uns angetan haben. Das kann ich nicht vergessen. Ich habe es ja schon mal gesagt, es ist sicher keine Seltenheit, dass ein Angeklagter einen gewissen Groll hegt gegen die Leute, die ihn hinter Gittern bringen wollen. Im Fall Kurzak allerdings.
Also die Ermittler hatten irgendwie eine WhatsApp-Gruppe gegründet und da waren irgendwelche private Kommentare, die nicht notwendig gewesen wären.
Und das ist, um es vorsichtig zu sagen, extrem untertrieben. Ich habe versucht, es bisher so ein bisschen subtil einzubauen. Im Fall Kurzak, da gab es ziemlich viele Leaks an die Medien. Unterlagen, Anklagen, Zeugenaussagen, sogar einen detaillierten Bericht darüber, wie viel Geld Tolo verdient hat mit seinen Unternehmen. Gleichzeitig haben Richter und Staatsanwalt den Fall Kurzak aber offiziell geheim gehalten. Das bedeutet, Kurzaks Anwälte hatten keinen Zugang zu den Unterlagen, die teilweise sogar in der Zeitung standen. Und dann passiert ziemlich schnell ziemlich viel. Kurz nach Tolo Kurzaks Entlassung auf Kaution legen seine Anwälte Beschwerde ein. Wegen der schlechten Behandlung und weil so viele Details an die Presse gelangt sind. Daraufhin werden dann die Handys von Polizisten und Journalisten beschlagnahmt, um die Quelle der Leaks zu finden. Zum Beispiel eben auch das Handy vom Journalisten Kiko Mestre. Und auf einem dieser Handys, da ist dann der Sprengstoff, der Richter Pinalva und Staatsanwalt Subiran die schillernde Rüstung vom Leib sprengt. Denn auf dem Handy, da befindet sich eine Chatgruppe, die es gar nicht geben dürfte. Eine Chatgruppe mit dem Namen Sancus. Benannt nach dem römischen Gott der Ehre, des Vertrages und der Wahrhaftigkeit. Quasi ein Gott des Rechts. Was aber unter diesem Namen in der Chatgruppe passiert, das hat rein gar nichts mit Ehre oder Recht zu tun. Bevor ich gleich erzähle, was genau in dieser Chatgruppe geschrieben wurde, lasst uns eines kurz feststellen. Ein Richter darf niemals in einer privaten WhatsApp-Gruppe mit Staatsanwälten oder Ermittlern sein. Ein Richter muss unabhängig sein und frei entscheiden können. Deshalb sind Richter sogar besonders gut vor Strafverfolgung geschützt, damit sie keiner beeinflussen kann. Nicht die Politik, nicht die Medien und auch nicht die Polizei. Aber wenn ein Richter sich mit einem Staatsanwalt austauscht, der ganz klar das Ziel hat, jemand hinter Gittern zu bringen, dann wird er, Nachricht für Nachricht, weniger neutral. Er wird dann Teil eines Ermittlerteams. Und was in dieser Chatgruppe stand, in einer Gruppe, die es niemals hätte geben dürfen, das geht noch viel weiter. Alle Zitate, die gleich folgen, sind frei und sinngemäß übersetzt. Da schreibt zum Beispiel ein Ermittler, dass man diese Hurensöhne fertig machen muss. Der Ermittler fordert Festnahme mit Handschellen, ohne Rücksicht. In derselben Gruppe, in der auch der Richter sitzt, der frei und unabhängig richten soll. In der Gruppe wird auch darüber diskutiert, welche Daten konkret an die Medien gespielt werden sollen. Um noch mehr Druck auf Zeugen aufzubauen, zum Beispiel. Es wird klar, die ganzen Leaks, die uns auch hier in dieser Folge schon begegnet sind, die sind offenbar genau hier in diesem Chat besprochen worden. Vier sind schon im Käfig, auf dem Weg zum Schlachthof, steht in der Chatgruppe. Zeugen, Beschuldigte und Angeklagte werden in den Chatnachrichten wild beleidigt. Wichser. Fette Schlampe. Ratte. 932 Seiten lang. Und fast wie eine Zusammenfassung des ganzen Skandals klingt eine Nachricht vom Richter selbst. Wir haben es in der Hand, sicherzustellen, dass diese Mistkerle dorthin kommen, wo sie hingehören. Ins Gefängnis. Denkt daran. Wir sind die Unantastbaren. Ein Richter, ein Staatsanwalt und mehrere Ermittler der Geldwäscheeinheit. Sie sind verantwortlich für die Verhaftung von etlichen Polizisten und dafür, dass zum Beispiel Tolo Kuzak über ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen hat. Dunkle Machenschaften, ein Justizskandal ohnegleichen, schreibt Diario de Mallorca. Staatsanwalt litt während dem Fall Kuzak an psychischer Störung, schreibt Ultima Hora. Tolo Kuzak fordert über 30 Jahre Haft für Ermittler in seinem Fall, schreibt El Pais. Und es wirkt so auf mich, als würde dieser zugegeben wirklich heftige Skandal jetzt alle anderen Ermittlungen oder eventuellen Straftaten einfach wegfegen. Der Richter und der Staatsanwalt, die waren für mehrere solcher Korruptionsfälle verantwortlich. Auch für den Fall gegen Kuzaks größten Konkurrenten Miguel Pascual zum Beispiel. Gegen den läuft in genau dem Moment ja auch eine Anklage wegen fast der gleichen Vergehen. Und alle diese Fälle, die geraten jetzt ins Wanken. Erzwungene Geständnisse, illegale Inhaftierungen und Absprachen zwischen Richter und Staatsanwalt. Das ist nicht nur protokollarisch irgendwie ein bisschen schief, das ist ein Verbrechen. Ein neuer Richter übernimmt den Fall und ab Mitte 2022 kommt es dann quasi zum großen Showdown. Nach 7 Jahren Ermittlung beginnt der Prozess gegen Tolo Kuzak und seine angebliche kriminelle Vereinigung. 148 Verhandlungstage sind angesetzt. Alleine die Verteidigung hat über 200 Zeugen geladen. Und gleichzeitig, nur ein paar Büros weiter, mal so bildlich gesprochen, laufen Ermittlungen gegen genau diejenigen, die den Fall Kuzak überhaupt ins Rollen gebracht haben. Den Staatsanwalt, den Ermittlungsrichter und die Ermittler der Geldwäscheeinheit. Und es dauert nicht lang, dann wird auch aus dieser Ermittlung ein Gerichtsprozess. Auf der einen Seite der Fall Kuzak gegen den Mogul vom Ballermann. Auf der anderen Seite der Fall Penalva Subiran gegen den Richter und den Staatsanwalt. Zwei Prozesse, aber nur einer wird mit einem Freispruch enden. Die andere Seite muss ins Gefängnis. Wenn du jetzt gespannt bist, wie unser Fall endet, dann könnte dieser Podcast-Tipp genau das Richtige für dich sein. Im Podcast Sprechen wir über Mord erzählt mein Kollege und ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt die Geschichten von wahren Verbrechen. Aber nicht alleine. Holger spricht mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer, einem der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Auch wenn die Fälle der beiden oft das Schlimmste im Menschen zeigen, ist der Podcast nie bluttriefend inszeniert, sondern mit juristischem Tiefgang aufgebaut. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Und was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Sprechen wir über Mord, gibt's alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek oder überall dort, wo es auch Based on a True Story gibt.
sala, sin perjuicio de su documentación, anticipa oralmente el pronunciamiento de absolución respecto de las siguientes personas. Don Bartolomé Cursac Mas, don Bartolomé Esbert Nicolau, don Juan Miguel Mut García.
Das hier ist der Ton zu einem Video aus einem Gerichtssaal auf Mallorca. Ganz unten im Bild sitzt, fast abgeschnitten, Tolo Cursac. Ich finde dieses Video auf YouTube, als ich alleine im Büro sitze, ohne unsere Übersetzerin Gina. Und obwohl ich jetzt seit über 2 Jahren an diesem Podcast arbeite, spreche ich immer noch kein Spanisch. In diesem Fall aber, da reicht zum Glück schon der Titel des Videos, um zu verstehen, was passiert. Übersetzt von einem besonders vertrauenswürdigen Online-Übersetzer steht da: Das Gericht verkündet im Fall Cursac den Freispruch von Bartolomeo Cursac. Der Fall Cursac endet mit einem Freispruch für alle Beteiligten. Will noch jemand etwas zu seiner Verteidigung vorbringen? Fragt die Richterin.
No.
Tolo Cursac hebt verneinend die Hände.
Bien, pues pueden abandonar la sala, debiendo permanecer en ella únicamente los señores Mayol y Mayans.
Und dann? Dann ist es vorbei. Das Video,
si desean quedarse hasta el final,
die Verhandlung
o si desean marcharse, como quieran.
Und der Fall Cursac.
Am Ende des Gerichts fing der Staatsanwalt an zu weinen und bat bei Cursac um Entschuldigung. Also es war voll das Drama.
Tolo Cursac ist endgültig wieder ein freier Mann.
Cursac hat halt sehr viel Geld, sehr
mucho
viel Macht.
Poder. Muchos contactos.
Sehr viele wichtige Kontakte.
Muy bien asesorado.
Und natürlich sehr gute Berater, die ihm zur
y
Seite stehen.
Se ha aprovechado de los errores en la investigación.
Und das hat er natürlich ausgenutzt, die ganzen Fehler während den Ermittlungen.
Für Richter Penalva und Staatsanwalt Subiran ist es allerdings nicht vorbei. Die beiden werden Ende 2023 zu einer Haftstrafe verurteilt. 9 Jahre und 1 Tag. Für jeden von ihnen. Ganze Demonstrationszüge gegen Penalva und Subiran sind für ein genau solches hartes Urteil durch die Straßen von Palma gezogen. Es erscheint sogar ein Buch mit dem Namen Der Fall Cursac. In dem Buch sind Briefe aus dem Gefängnis abgedruckt. Von den verhafteten Polizisten an ihre Familien und Freunde. Noch vor dem Sommer 2025 muss die Stadt Palma nun eine offizielle Anerkennungsveranstaltung ausrichten. Für all die Polizisten, die im Fall Cursac angeklagt waren und dann freigesprochen wurden. Die Stadt Palma will und muss sich jetzt entschuldigen. Für zerstörte Karrieren, für gebrochene Familien, für jahrelanges Warten auf Gerechtigkeit. Auch für den Journalisten Kiko Mestre ist der Fall zu einem einschneidenden Erlebnis geworden, als ihm nach einer Gerichtsverhandlung das Handy abgenommen worden ist. Der Fall Cursac wird zu einem der größten Justizskandale in der Geschichte der spanischen Demokratie. Die, die einmal als mutmaßliche Verbrecher im Visier der Ermittlungen und in den Zeitungen standen, die sind jetzt gefeierte Opfer oder sogar sowas wie Helden. Und doch, irgendwas in mir fühlt sich gerade komisch an. Klar, der Freispruch für Tolo Cursac, der steht, der ist endgültig. Für dieselbe Handlung kann man eh nicht zweimal angeklagt werden. Aber wo kommt nur dieses Gefühl in meinem Bauch her?
Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
Als ich nach dem Gespräch mit Raja immer mehr über den Fall Cursac finde und lese, da denke ich auf einmal, war da nicht irgendwas in dieser kleinen Laube auf Mallorca? Ungefähr 5 oder 6 Stunden haben wir insgesamt mit Raja gesprochen. Ich gehe also dieses Material, die Aufnahmen, nochmal in Ruhe durch.
War denn was dran an den Vorwürfen? Also das Gericht sagt ja nein. Was sagst du?
Das Gericht hat später nein gesagt, meine Herren. Aber vorher hat es ja gesagt. Und dann heißt es immer nicht Recht haben, sondern Recht bekommen. Das ist das Wichtigste, egal wie.
Da gab's doch noch was anderes, denke ich mir. Irgendwas war da. Mit Alkohol und Prostituierten soll Clubchef Tolo Kurzak Polizisten bestochen haben. Und im Gegenzug gab es dann Gefälligkeiten. Das war so einer der Hauptvorwürfe im Fall Kurzak, für den er ja auch vollständig freigesprochen wurde. Kostenloser Alkohol, Sonderbehandlung. Und auf einmal ist sie wieder da, meine Erinnerung.
Und dann passierte dieses Dilemma mit Manfred Meißel im Bierkönig. Es war schrecklich. Es war schrecklich.
Das ist genau die Stelle. Raja erzählt hier eine Geschichte aus dem Jahr 97, 98 so ungefähr. Manfred Meißel ist auf jeden Fall vor kurzem ermordet worden und Raja macht sich Sorgen um seine Sicherheit.
Wenn es den trifft.
Kann sie jeden treffen.
Ja.
Damit er nicht ständig mit seinem Samurai-Schwert herumlaufen muss, will er einen Waffenschein beantragen.
Und ich war Indonesier. Ich war also nicht in der Europäischen Union. Einen Waffenschein beantragen, wird schwierig, Dali. Ne?
Als Indonesier sind die Chancen auf einen Waffenschein in der EU ungefähr null. Aber Raja, der versucht es trotzdem. Er reicht alle Unterlagen ein, besorgt sogar seine Geburtsurkunde aus Indonesien. Und die finale Entscheidung, die fällt jetzt aber vor Ort, in einem Termin mit der Guardia Civil. Das ist so eine Art paramilitärische Polizei in Spanien. Besonders harte Typen sind da bei dieser Polizeieinheit der Guardia Civil, höre ich immer wieder.
Man wurde auf Herz und Nieren geprüft. Ich musste sogar meinen Geburtsstein aus Indonesien beibringen. Und dann kam der Tag. Bei der Intervention de Armas de la Guardia Civil. Nehmen Sie Platz. Ausweis, alles. Okay. Señor Dalle Monte, ja, passen. Auf einmal guckte mich an und sagte, ich kann nur mal conocer, ¿verdad? Das heißt so viel wie, du erkennst mich nicht mehr. Ne? Ich saß da, ich denke, um Gottes Willen, da sitzt der Herr der Ringe und du musst mir als Hobbit sagen, ob du ihn kennst oder nicht. Habe ich gesagt, no, muss er lachen. Fue una noche en Rio Palace. Das war eine Nacht im Rio Palace.
Für diese Geschichte reisen wir noch ein allerletztes Mal zusammen in die Vergangenheit, zu den großen Diskotheken des Ballermanns. Denn dort liegt, zwischen Neonlicht und Zigarettenrauch, noch ein letztes Puzzlestück des Fall Kurzak. Ende der 90er im Rio Palace. Nachtclub-Manager Raja ist gerade auf dem Weg ins Untergeschoss, als er aus Richtung Eingang die Fetzen eines Streits herüberwehen hört.
Als ich mal zu der Personalstoilette wollte im Rio Palace und das ging die Treppe runter, hörte ich dann oben etwas lauter Stimme wieder, oh, da ist wieder Theater oder so. Ich musste zwar dringend, aber das war wichtig, also ich lief da rauf und ich sah drei Herren.
Raja wäre wahrscheinlich ein schlechter Nachtclub-Manager, wenn er nicht sofort erkennen würde, dass diese drei Herren am Eingang ganz besondere Herren sind.
Dann sah ich drei Herren, wovon man allein beim Anblick wissen konnte, dass es Guardia Civiles waren. Und zwar keine kleinen Jungs, es waren schon Ältere und die wollten rein.
Drei Polizisten von dieser besonderen Polizeieinheit Guardia Civil, die wollen jetzt ins Rio Palace. Und zwar kostenlos. Aber es gibt Tumult, weil die Kassiererin und der Türsteher eben sagen, nee, keine Sonderbehandlung.
Bei uns ist es ja so, dass die Organe, die für Sicherheit und Ordnung sorgten, Guardia Civil, Polizia Local, Polizia Nacional und so weiter, bei uns immer willkommen waren und wir die dann natürlich auch entsprechend bewirtet hatten. Und er hat dann seinen Dienst gezeigt, wir sind der Guardia Civil. Und sie hat dann natürlich den Türchef angeguckt. Dann habe ich den zur Seite genommen. Ich sage, du weißt ja, dass laut Anordnung vom Obersten die Leute hier von uns anders bewirtet werden.
Warte mal, kurz Musik aus. Was war das?
Du weißt ja, dass laut Anordnung vom Obersten die Leute hier von uns anders bewirtet werden.
Du weißt ja, dass laut Anordnung vom Obersten die Leute hier anders bewirtet werden. Also Polizisten.
Ich bin dann zu denen hingegangen, habe mich entschuldigt, darf ich mich vorstellen. Mein Name ist Raja Garimondi, ich bin der Direktor hier. Edith, gib Sie bitte die VIP-Karte. Sie brauchen die nur nicht zu verlieren, das ist alles. Sie sind dann herzlich eingeladen.
Mach nochmal die Musik weg.
Edith, gib Sie bitte die VIP-Karte. Sie brauchen die nur nicht zu verlieren, das ist alles. Sie sind dann herzlichst eingeladen.
Sie sind dann herzlichst eingeladen. Also, die Polizisten.
Ich nehme an, JB, also Whisky-Marke, Lieblingsmarke der Guardiaspiel. Und Coca-Cola aus der Flasche, nicht aus der Maschine. Richtig? Oh, Sie wissen aber Bescheid.
Raja weiß halt wirklich Bescheid. Und er will diesen Polizisten offenbar einen schönen Abend im Rio Palace machen. Inklusive Lieblingswhisky und Cola aus der Flasche.
Dann habe ich die Chefin der Tänzerinnen. Tut mir einen Gefallen, ich habe da sehr nette Freunde. Wenn die zur Umkleidekabine müssen, können die mal eben vorbeigehen und einen guten Abend sagen. Okay, und dann der Abend verlief so. Und dann sehe ich, wie die aufbrachen. Also, ne? Will nicht wissen, nach wie viel Flaschen Whisky, war ja auch uninteressant. Habe mich dann verabschiedet.
Drei Polizisten der Guardia Civil verbringen laut Raja an diesem Abend auf Anordnung vom Obersten eine kostenlose Partynacht im Rio Palace. Inklusive Betreuung durch die Tänzerinnen. Ist das nicht genau das, was Tolo und den anderen Angeklagten vorgeworfen wurde, bevor dann alle mit großem Spektakel wieder freigesprochen wurden?
Bei der Intervention de Armas de la Guardia Civil.
Der Termin bei der Polizei, der Waffenschein. Und langsam wird sogar mir klar, wo Rajas Geschichte hinführen soll.
Du erkennst mich nicht mehr, ne? Muss ja lachen. Fue una noche en Rio Palace. Das war eine Nacht im Rio Palace. Da hatten wir Probleme an der Tür und da bist du gekommen.
Schon als Raja noch mitten in der Geschichte war, hat er bereits seinen Geldbeutel in die Hand genommen. Jetzt, wo die Geschichte zu Ende ist, holt er ein kleines Kärtchen heraus und legt es vor mir auf den Tisch. Wieso? Ein kleines Finale.
Licencia de Armas. Raja Isori Dalimonte.
Ich bin nicht ohne Stolz, mein Herr. Der einzige Indonesier, ich glaube nicht auf Mallorca, sondern in Spanien, der
bis heute einen Waffenschein
und mit dazu gleich den Jagdschein. Und das ist, wie der Spanier sagt, arrieros somos, en la carretera nos encontramos. Das heißt, frei übersetzt, man sieht sich im Leben zweimal.
Am Ende der Geschichten in diesem Podcast versuche ich ja meistens eine Moral zu finden. So ein paar Sätze, die zusammenfassen, was die Geschichte eigentlich bedeutet und warum sie für uns alle wichtig ist. Vielleicht sollte ich das mit der Moral bei dieser Geschichte lieber bleiben lassen. Ein langer Tag am Ballermann neigt sich dem Ende zu. Also für die einen war es ein langer Tag, für die anderen wird es eine lange Nacht. Beatrice sitzt vielleicht gerade am Balkon und sieht aufs Meer, während unter ihr die Touristen in Richtung Megapark laufen. Der Journalist Kiko Mestre hat vom obersten Gericht inzwischen Recht bekommen. Man hätte ihm sein Handy nicht abnehmen dürfen. Über Kursak will er nicht mehr berichten. Raja läuft in seinem Haus vielleicht gerade an seiner Samurai-Rüstung vorbei und stellt sich den ganz großen Fragen des Lebens mutig entgegen.
Ja, ich habe schon einige Probleme, muss ich sagen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich nun zuerst die 10 Runden im Pool drehen soll und danach meine 36 Pfeile abschießen. Dann bin ich übrigens...
Bogenschützen auch noch.
Ja.
Und ich... Ich frage Mallorca-Reporter Ingo Wohlfeil in dem kleinen Café am Ballermann, wer denn jetzt eigentlich den Wettbewerb gewonnen hat um diesen kleinen Ort in El Arenal. Tolo Kursak mit seinem Megapark oder Miguel Pascual mit seinem Bierkönig? Tolo Kursak, sagt Ingo. Genau wie Tolo Kursak wird auch sein großer Rivale Miguel Pascual von allen Vorwürfen des Staatsanwalts Subiran freigesprochen. Aber danach ist die Geschichte von Miguel Pascual eine andere. Miguels Sohn, den er einst als Kind verlassen hat, der ist inzwischen zurückgekehrt. Und inzwischen führt dieser Sohn fast alle Geschäfte seines Vaters. Allen voran den Bierkönig. Die Gerüchte sagen, Miguel hat seine Läden nicht freiwillig an seinen Sohn übergeben. Aktuell sitzt Miguel Pascual übrigens wieder vor Gericht. Er soll auf seinem Weingut geschützte Landschildkröten umgebracht haben.
Und dann, wo hier stand in der Bildzeitung riesengroß, er hat 4 Schildkröten umgebracht. Umgebracht, weißt du?
Die leben noch, die Schildkröten, sagt Beatrice. Aber auch wenn Cossack als Sieger über die Ziellinie geht, nicht jeder Sieger ist auch ein Gewinner.
Macht aber komische Dinge, je älter er wird. Also, da hat er letztens, also wir haben uns alle gefragt, wieso schlägt der den Gast vor Megapark? Da geht der 78-Jährige hin und knallt einem Gast ein. Ja? Der ist rausgeworfen worden aus dem Megapark, weil er 1,5 Stunden es geschafft hat, nichts zu trinken. Und was, da will jemand den Cossack bescheißen, das nimmt er persönlich und scheuert dem dann einen.
Selbst wenn es nur um 10 Euro geht.
Ja, richtig.
Okay, so. Wir sind quasi am Ende unserer Zeit. Aber das ist ja cool.
Jetzt auch echt langsam los.
Als ich aufstehe, schaue ich rüber zum Megapark. Die Party dort läuft schon. Tausende Touristen singen da sicher gerade ein Lied mit, das ich noch nie gehört habe. Wahrscheinlich haben sie keine Ahnung, dass sie gerade im Reich der Könige der Nacht tanzen und trinken. Aber hören kann ich das alles nicht. Die Schalldämmung ist inzwischen 1A und CD-Player mit Grillenzirpen in den Bäumen gibt's auch nicht mehr. Und während ich am Ballermann 6 vorbeilaufe, so zurück in Richtung Hotel, da habe ich nochmal Rajas Worte im Ohr.
Arrieros somos, en la carretera nos encontramos. Das heißt, frei übersetzt, man sieht sich im Leben zweimal.
Und ich denke mir, manchmal, vielleicht auch lieber nicht.
Autor und Host von Based on a True Story bin ich, Jakob Baumer. Gesamtleitung Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger. Technische Leitung Katrin Tiefenthaler und Manuel Michalski. Schnitt und Sounddesign Jürgen Kaiser. Schnittassistenz Jens Baumgart und der große Kapatnik. Projektkoordination Scarlett Messing. Redaktionelle Unterstützung und Beratung Alexander Gutsfeld und Joschka Moravec. Recherche Sandra Kollnick. Distribution Chris Eckert und Scarlett Messing. Cover und Grafiken Anna Glimm. Assistenz Surya Maric und Christina Denk. Besonderer Dank geht an Beatrice Ciccardini, Raja Dalimonte, Kiko Mestre, Ingo Wohlfall und Virginia Pellerini-Segui. Sowie an Jan-Philipp Schlüter, Marc Bürkle und Mai Bui. Based on a True Story ist ein Unterhaltungsformat mit Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Wir erzählen die Geschichten dieses Podcasts anhand der uns zur Verfügung stehenden Dokumente und der von uns geführten Interviews. Einzelne Momente und Szenen wurden dramaturgisch im Kontext der vorliegenden Informationen rekonstruiert. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn doch gerne in eurer Podcast-App und empfehlt ihn weiter. Wenn ihr Ideen für andere Geschichten oder Feedback habt, schreibt uns einfach an podcasts@swrkultur.de.